Mein Predigtthema heute Morgen ist: Wunder sind für Gott kein Problem. Wir sind ja in der Auslegungspredigtreihe jetzt in Apostelgeschichte 9 angelangt, Vers 32 bis 43, wo Lukas, der Historiker und Arzt, uns berichtet, was in zwei Städten, nämlich Lydda und Joppe, geschah. Aber bevor wir uns jetzt an den Text geben und uns die Geschichte genau anschauen, woraus wir auch viel lernen können, möchte ich zunächst einige Dinge über Wunder sagen. Einige grundlegende Dinge, weil ich denke, das ist ganz wichtig, vorher mehr über Wunder zu verstehen. Es gibt viele Definitionen, was Wunder sind. Ich habe gestern eine ganze Reihe von Definitionen gelesen und habe eine Definition gefunden, von der ich glaube, dass das die beste ist, die biblischste und auch die ausführlichste und umfassendste. Das ist die von Professor John Frame. Er schreibt: Ein Wunder ist eine weniger alltägliche Art der Wirksamkeit Gottes, bei der er die Ehrfurcht und die Bewunderung der Menschen weckt und Zeugnis ablegt von sich selbst. Die Bibel beschreibt sehr viele Wunder im Alten Testament und im Neuen Testament. Wunder geschahen eigentlich immer, geschehen heute auch. Aber es gibt Anhäufungen, wo Gott ganz besonders viel Wunder getan hat. Im Alten Testament zum Beispiel sind die Anhäufungen bei Mose gewesen, dann bei den Propheten Elia und Elisa. Und im Neuen Testament ist die größte Anhäufung zu sehen bei unserem Herrn Jesus, als er hier auf der Erde war. Die meisten Wunder. Und später in der Apostelgeschichte, wo wir jetzt gerade durchlesen, auch eine große Anhäufung. Aber wenn man die Bibel weiterliest, sieht man, dass nach der Apostelgeschichte die Wunder abnehmen. Ja, fast ganz aufhören. Und ich möchte jetzt eine Behauptung aufstellen, die uns helfen soll, mehr über Wunder zu verstehen, eigentlich um einen logischen Schluss zusammenzuziehen. Wer den Tod besiegt, kann auch andere Wunder tun. Das ist jetzt meine Behauptung. Und die will ich jetzt einfach mit euch durchdenken. Einige kommen ja zum Gottesdienst, um zu schlafen. Ja? Meine Bitte ist jetzt mal kurz nicht. Kurz mitdenken. Ja? Wer den Tod besiegt, kann auch andere Wunder tun. Mit diesem Punkt möchte ich eine logische Schlussfolgerung ziehen, dass für Jesus Wunder kein Problem sind. Ich möchte mit euch kurz über eines der größten Wunder Jesu sprechen, das beweist, dass unser Herr Jesus alles kann. Nichts ist ihm unmöglich. Nichts ist ihm zu schwer. Wunder sind ihm kein Problem. Einer der größten Wunder ist die Menschwerdung Jesu Christi, als Gott Mensch wurde, und die Auferstehung aus den Toten. Gott wird Mensch. Das nennt man Inkarnation. Auch das ist ein unbeschreibliches und unbegreifliches Wunder. Und dieser Gottmensch wandelt auf dieser Erde, predigt selbst vom Himmelreich, lädt ein: Wer an mich glaubt, wird gerettet werden. Wer an mich glaubt, wird nicht gerichtet. Persönlich kommt er. Die anderen Religionsstifter sagen: Du musst mal herkommen, ne? Hier. Und dann sage ich dir die Bedingungen. Hier kommt Gott selbst und sagt, wie man in seinen Himmel kommt. Damit wir dort sind, wo er ist. Welch eine Einladung. Wir waren in St. Petersburg. Da gibt es so einen Katharinenpalast. Alles Gold, unglaublich. Ich bin da durchgegangen. Ich dachte, das ist der Vorhof des Himmels. Ja? Aber ich wusste genau, da komme ich nie, da würde ich nie reinkommen zu der Zeit, wo es noch den Zaren gab. Nie, ich bin nicht bedeutsam. Aber der Herr Jesus lädt uns ein in seinen Himmel, wo selbst die Straßen aus Gold sind und das Baumaterial der Mauer aus Diamant ist. Unglaublich, nicht? Ich habe darüber nachgedacht. Wenn die Mauern aus Gold sind, dann braucht man, weil die ja so schrecklich hoch sind, braucht man ja ein ganz festes Baumaterial. Sonst könnte es gar nicht die Druckfestigkeit aushalten. Und jetzt haben wir Diamant, das festeste Material auf unserem Planeten. Und damit sind die Mauern ausgestattet. Ja? Das ist das Grundmaterial der Mauern, Diamant. Unglaublich. Da ist der Katharinenpalast dagegen weniger als ein Ziegenstall. Ne? Und Gott kommt, um diese sündigen Menschen zu sich einzuladen, um sie mit sich selbst zu versöhnen. Und er bezahlt selbst für die Sünden der Menschen mit seinem eigenen Blut an dem Kreuz auf Golgatha. Und alle anderen Religionen sagen, das musst du tun und das und das und das und vielleicht kommst du dann durch, mal gucken. Und hier kommt Jesus und bezahlt komplett, wenn du das nur annimmst, wenn du es glaubst. Unfassbar. Er gibt sein Leben für Menschen, die ihn hassten und ablehnen. Gutes tun denen, die uns lieben, ist ja einfach, aber denen, die uns hassen, das ist schon sehr schwer. Und Jesus tut das und gibt sogar sein Leben. Der Gottmensch, der Schöpfer und der ewig Existierende gibt sein Leben für uns. Er stirbt. Alle Schmerzen des vegetativen Nervensystems durch die Geißelung und der Kreuzigung an seinem Leibe ertragend, blutete er erhöht an dem Holz, an dem Kreuz auf Golgatha, um Sühnung zu bewirken, um Gottes Zorn auf sich zu nehmen. Ein Zorn, der uns treffen sollte. Ich glaube, dass wir jetzt in einer völlig falschen Vorstellung leben. In vielen Kirchen wird gesagt, ja, ein bisschen Sünde ist ja nicht schlimm, du kannst ja zu Jesus kommen. Es ist so schlimm, dass Gott dich verdammt für die Sünde in die ewige Hölle. Es ist schrecklich schlimm. Nur die gute Botschaft ist, dass Jesus dafür bezahlt. Und du könntest 1 Million Jahre alt werden und würdest niemals bei dem besten Job, den es auf dieser Erde gibt, so viel erwirtschaften, dass du für deine Sünden selbst bezahlen könntest. Das macht Jesus. Aber das heißt nicht, dass unsere Schuld dadurch klein ist. Nein, die ist riesig, unfassbar. Aber Jesus bezahlt dafür eine Schuld, die für uns untilgbar wäre. Und der Gottmensch Jesus stirbt. Er, der von sich sagte, ich bin das Leben. Er gibt das Leben für uns. Er, der 100% Gott ist und zugleich 100% Mensch wurde, stirbt. Kommt in den irreversiblen Zustand des Todes. Unwandelbar und für Menschen endgültig der Zustand des Todes. Es gibt nichts Sichereres. Ich war jetzt vor kurzem beim Notar, dann sprach der seitenlang von Sicherheit. Und die Banksicherheit. Und wenn wir unterschreiben, alles Sicherheit und nichts ist sicher. Gar nichts ist sicher. Wird nur so getan. Papier produziert für Sicherheit, die es eigentlich nicht gibt. Wisst ihr, was ganz sicher ist? Du stirbst. Das ist sicher. Der Tod ist das Sicherste. Und die Menschen sagen über den Tod, da ist noch niemand zurückgekommen. Und jetzt schauen wir uns das Wunder an. Eins der größten Wunder. Jesus besiegt das Endgültigste, das Menschen kennen, den Tod. Der unumkehrbare Zustand, den Menschen hinzunehmen haben und nichts, aber auch gar nichts daran ändern können, durch keine Operation, nicht durch Forschung, nicht durch Technologie und die besten Geräte, die man haben kann, kein Computer, keine Maschine, keine Technologie, nichts kann diesem beikommen, dem Tod. Und genau den besiegt Jesus. Der unbesiegbare Tod wird durch Jesus besiegt. Er steht auf aus den Toten. Warum? Weil er das will. Und weil er seine Macht und ein Vielfaches größer ist als diese große Todesmacht. Er steht auf aus den Toten. Ein Wunder. Ein Wunder, bei dem Jesus die Ehrfurcht und die Bewunderung der Menschen weckt und Zeugnis ablegt von sich selbst. Er hat den Tod besiegt, er ist auferstanden. Ein Wunder, für das wir keine wissenschaftlichen Erklärungen haben, weil es gewirkt wurde vom Schöpfer selbst, der über den Naturgesetzen steht, weil er Gott ist. Er kann das. Ein Wunder, dass Jesus über sich selbst auch vorausgesagt hat. Er sagt, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Jesus besiegte das mächtigste und endgültigste, was Menschen kennen, ob sie gläubig sind oder nicht. Und sogar Atheisten stehen vor dem leeren Grab ihrer Freunde und wissen, die kommen nicht mehr zurück. Aber Jesus hat genau diesen Tod besiegt. Und es fiel ihm scheinbar überhaupt nicht schwer. Es war kein großer Kampf. Er hatte die Macht, sich das Leben wiederzunehmen, so wie er es vorausgesagt hatte. Und Paulus staunt darüber und sagt, Tod, wo ist nun dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Das ist ja schon fast ein Spott. Tod, wo ist dein Stachel? Hier lacht die Bibel über den Tod. Und liebe Freunde, ich muss wirklich freudig schmunzeln bei diesem Vers. Denn diese Bibelstelle stellt den mächtigen und endgültigen Tod ganz spöttisch dar. Tod, wie klein bist du denn jetzt? Wo Jesus seine Macht über dich allen Menschen gezeigt hat, du unbesiegbarer Tod, konntest du Jesus noch nicht mal im Grab festhalten? War deine Macht zu klein dazu? Tod, du bist wie eine unbewaffnete Biene, die keinen Stachel mehr hat. Was kannst du gegen Jesus ausrichten? Wir haben einen Imker hier. Nimm mal eine Biene ohne Stachel. Das ist nicht mehr gefährlich. Ne? Kannst den Mund tun. Da ist nichts Böses mehr. Die kann grimmig gucken, die tut nichts mehr. Stimmt's? Ja, wirklich. Tod, du bist entwaffnet. Zwei Bibelstellen, Hosea 13, Vers 14 und 1. Korinther 15, Vers 55, spötteln über den Tod und vergleichen seine Macht mit einer harmlosen Biene, die keinen Stachel mehr hat. Jesus hat den Tod besiegt, ganz souverän, ganz einfach. Er ist gestorben am Kreuz auf Golgatha. Das war schwer, das war furchtbar für unsere Sünden. Und dann ist er auferstanden und die Auferstehung geschah ganz einfach. Das hat er mit links gemacht. Er nahm sein Leben ohne Schweiß und ohne Kampf. Jesus hat den Tod, den scheinbar die größte Macht, die wir Menschen kennen, mit größter Leichtigkeit besiegt. Er hatte die Macht, sich das Leben wiederzunehmen, das er für uns hingegeben hatte, so wie er es vorausgesagt hatte. Und eine weitere Stelle in Jesaja 25, Vers 8 sagt, er wird den Tod auf ewig verschlingen und Gott, der Herr, wird die Tränen abwischen von jedem Angesicht und die Schmach seines Volkes hinwegnehmen von der ganzen Erde. Ja, der Herr hat es gesprochen. Jesus hat den Tod nicht nur vorübergehend besiegt, sondern für immer. Er hat dem Tod den Stachel genommen. Er ist so harmlos wie eine Biene ohne Stachel für die Gläubigen. In Offenbarung 21, Vers 4 steht, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und dann, wenn der Himmel kommt, dann wird er den Tod für die Gläubigen auf ewig beiseite schaffen. Wir werden Milliarden von Jahren kein einziges Mal mehr dieses Wort hören. Es gibt's nicht mehr. Der Tod wird nicht mehr sein. Tod, du bist besiegt vom Leben. Du bist für Jesus wie eine kleine Biene, die keinen Stachel mehr hat. Und bald gibt es dich gar nicht mehr. Die Schlussfolgerung, ich weiß nicht, ob jetzt einige eingeschlafen sind. Und jetzt kommen wir zur Schlussfolgerung. Die Schlussfolgerung, wenn Jesus dieses größte Wunder tun kann, das mächtigste, was Menschen kennen, zu besiegen, wie kann man dann annehmen, er könne keine Wunder tun? Wer das tut, der hat einen großen Fehlschluss, aber keine kluge und logische Schlussfolgerung gemacht. Nein, die richtige Schlussfolgerung ist diese, der auferstandene Herr kann alles. Und mit dieser logischen Schlussfolgerung sollten wir die Wunder in der Apostelgeschichte sehen, wenn wir gleich zu unserem Text kommen. Jesus kann alles. Er wirkte in der Apostelgeschichte alle Wunder durch seine Apostel. Er ist die Macht hinter den Wundern. Wunder sind ihm kein Problem. Und bevor ich mit euch über Wunder aus Apostelgeschichte 9 spreche, möchte ich noch eine weitere Schlussfolgerung aus der Mathematik nehmen, die das etwas unterstreichen soll. Nehmen wir die besten Mathematiker der Welt. In der Antike war es zum Beispiel Thales von Milet, Pythagoras, die meisten von uns kennen das, ja, der Satz des Pythagoras, oder Archimedes von Syrakus. Oder wir gehen etwas später in die frühe Neuzeit, da ist Gottfried Wilhelm Leibniz, er entwickelte die Grundlagen der Infinitesimalrechnung, oder Blaise Pascal, er beschäftigte sich mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung und von ihm kommt das Pascalsche Dreieck und der Pascalsche Satz über einen Kegelschnitt. Viele wissen überhaupt nicht mehr, was das ist. Oder Isaac Newton, er entwickelte auch die Infinitesimalrechnung und er brachte Beiträge zur Algebra. Und nach ihm ist auch das Newton-Verfahren benannt. Diese Männer sind als große Mathematiker in die Geschichte eingegangen. Da ist unser Ingo nichts gegen, nichts. Eine Biene ohne Stachel, ja gut, vielleicht zu viel gesagt, nicht? Aber wie absurd wäre es jetzt, wenn jemand hier behaupten würde, diese Männer, die konnten noch nicht mal das 1x1. Das wäre abstrus und total daneben, wer das behaupten würde. Das wäre ein logischer Fehlschluss. Und ebenso absurd und unhaltbar wäre es, dem menschgewordenen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, in der Komplexität, in dieser Vielfalt, mit diesen komplizierten Naturgesetzen, die in weiten Teilen noch gar nicht erforscht sind, der vom Tod auferstanden ist und das Mächtigste, was Menschen kennen, besiegt hat, ihm zu unterstellen, er könne keine Wunder tun. Und da gibt es Wissenschaftler, Angepinselte, die behaupten, Wunder, das sind Legenden. Und ich will euch sagen, das, Entschuldigung, ist eine Lüge. Denn sie haben einen logischen Fehlschluss gemacht. Sie haben das Einfachste von Jesus nicht verstanden. Was sollen sie dann mit Wundern anfangen? Liebe Freunde, ich möchte nicht an solch einer kleinen Hürde kleben bleiben, hängen bleiben, wie diese Leute, die einen logischen Fehlschluss, die einem solchen Fehlschluss aufliegen. Nein, ich glaube, dass Mathematiker, die großartige Rechnungen entwickelt haben, auch das 1x1 konnten. Und ebenso glaube ich, dass der Schöpfer, der alles geschaffen hat und selbst den Tod besiegt hat, dass er Wunder tun kann. Sonst wäre das ein logischer Fehlschluss. Jesus tut Wunder, er kann das, er kann alles. Und alle Naturgesetze sind ihm untertan. Er braucht sie nicht, um Wunder zu tun. Er steht darüber, er spricht und es wurde. Das kann kein Mensch, das kann kein Naturgesetz, weil er Gott ist. Alles, was ist und lebt, hört auf sein Wort. Er kann alles. Wunder sind ihm kein Problem. Das Volk Israel, vielleicht einen ganz kleinen Hinweis dazu, welch eine schreckliche Situation war es beim Auszug. Ja, vorne das Rote Meer, hinten der Pharao, die Weltmacht. Und dieses Sklavenvolk, unbewaffnet, steht am Ufer und kann nicht weg. Schachmatt, Panik. Und dann sagt Mose dem Volk in 2. Mose 14, Vers 14, Gott wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Und Gott sagt ihm, strecke deine Hand aus. Und dann teilt sich das Meer. Riesenmauern Wasser, rechts und links. Und du gehst trockenen Fußes mit deinen Jungs und Mädels an deiner Hand über den Meeresgrund. Und alles staunt. Wisst ihr, als die an der anderen Seite ankamen am Ufer, da sagte Gott dem Mose, und jetzt strecke deine Hand aus. Und dann krachte alles zusammen. Und die Weltmacht gab es nicht mehr. Die Armee war weg. Wisst ihr, was die gesungen haben? 2. Mose 15, Vers 11. Wer ist dir gleich unter den Göttern, o Herr? Wer ist dir gleich? Herrlich in Heiligkeit, furchtgebietend in Ruhmestaten, Wunder vollbringend. Wer da dabei war, der kommt nicht klar mit jemandem, der sagt, Wunder, Legenden. Ich glaube, was geschrieben steht, Gott kann das. Und nun gehen wir mit diesem Vorwissen an Apostelgeschichte 9, Vers 32 bis 43 ran, wo Jesus durch Petrus Wunder wirkte. Letztes Mal haben wir über Paulus gesprochen, hier ist dieser Abschnitt über Petrus. Ich lese Vers 32 bis 35. Es begab sich aber, dass Petrus, als er alle besuchte, auch zu den Heiligen hinabkam, die in Lydda wohnten. Er fand aber dort einen Mann mit Namen Aeneas, der seit 8 Jahren im Bett lag, weil er gelähmt war. Und Petrus sprach zu ihm: Aeneas, Jesus der Christus macht dich gesund. Steh auf und mache dir dein Bett selbst. Und sogleich stand er auf, und alle, die in Lydda und Saron wohnten, sahen ihn und sie bekehrten sich zum Herrn. Das ist das erste Wunder, was wir heute anschauen wollen. Ein armer Mann liegt 8 Jahre im Bett. Kannst du dir das vorstellen? Ihr habt jetzt Urlaub gehabt, war so ähnlich, ne? Bis Mittag im Bett liegen, ja? Ich habe einen Sohn, der kann, ich habe ihn gefragt, wie kann man so lange schlafen? Sagt der Papa, das ist Begabung, ja? Er liegt 8 Jahre im Bett. Keine Träume mehr. Kein Sinn im Leben. Kaum noch Freunde. Keiner besucht ihn. Ich habe mir so überlegt, wenn ich dieser Mann wäre, meine arme Frau, ich hätte ihr immer gesagt, Mensch, ich bin nutzlos, wer braucht mich, mach nur Dreck. Und schlimm. 8 Jahre Bett. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Trostlos. Und jetzt kommt Petrus. Sagt ihm von Jesus und sagt ihm, steh auf. Und er steht auf. Unglaublich. Und das haben alle Leute in Lydda verstanden. Wir lesen, alle haben das verstanden. Da war nicht einer, der es nicht verstanden hat. Ob Gymnasium oder Hauptschule, alle haben es verstanden. Apostelgeschichte 9, Vers 35, und alle, die in Lydda und Saron wohnten, das ist der Nebenort, sahen ihn, den Geheilten, und sie bekehrten sich zu dem Herrn. Was für eine wunderbare Zeile. 2 Orte, verschiedene Menschen, verschiedene Charaktere, verschiedene Bildung, vielleicht verschiedene Kulturen, Menschen, Männer und Frauen bekehren sich zum Herrn Jesus. Ist das nicht wunderbar? Das können wir von Overath nicht sagen, dass alle an Jesus glauben. Welch eine Macht hatte doch dieses Wunder in Lydda. Diese Menschen wurden gerettet, weil sie das Evangelium von Petrus hörten, der ihnen sagte, dass Jesus der Christus ist. Und Jesus hat durch das Wunder Zeugnis abgelegt von sich selbst. Jeder in Lydda und der Nebenstadt wusste, Gott kann das. Das Wunder kam von Jesus. Und ich möchte dich fragen, würdest du dich auch bekehren zu Jesus? So wie alle anderen? Staunst du auch wie David in seinem Gebet in Psalm 86, Vers 10? Denn du bist groß und tust Wunder. Du bist Gott, du allein. Nein? Warum nicht? Glaubst du nicht, dass Jesus das kann? Glaubst du nicht, dass er der Herr ist? Bedenke, dass alle Bewohner in Lydda und Saron sich zu Jesus bekehrt haben. Alle. Alle. Es ist selten in der Bibel, aber mehrfach finden wir, alle bekehren sich, dass nicht einer, der unbeugsam blieb. Alle. Sie haben sich das vielleicht gar nicht vorgenommen. Jeder machte seine Sachen, der eine machte Hobby, der andere hobelt, der andere geht angeln und keiner denkt an irgendwas und da kommt Petrus und tut ein Wunder. Niemand kriegt erst was davon mit. Und dann spricht sich rum, dass dieses Wunder geschehen ist an diesem Mann, der 8 Jahre lang da lag. Und da kommt dieser einfache Prediger, ein einfacher Fischer, der Jesus 3 Jahre lang begleitet hat, der ihn kannte. Ein Jünger, der auch nicht immer alles richtig gemacht hat und keine gute Spur hinterlassen hat, nicht immer gut war. Und er sagt ihnen allen, dass Jesus dieses Wunder getan hat. Und es reichte. Sie alle wurden gläubig an Jesus. Alle. Ich finde beim genauen Betrachten dieser Bibelstelle ein größeres Staunen über Jesus als über das Wunder selbst. Der Gelähmte, würde der geheilt werden, davon wüssten wir nichts. Aber jetzt wissen wir, dass das der Auslöser war, dass 2 Orte sich komplett zu Jesus bekehrt haben. Ja, ein gelähmter Mann, der 8 Jahre nicht gehen konnte und ein großes Elend im Leben hatte, er wird gesund. Alle staunten, ein Wunder. Entschuldigung, kein Märchen. Denn alle glaubten, alle waren überzeugt, allen war es bewiesen. Eine Tatsache. Und dann hörten sie, dass Jesus der Christus ist, dass er das Wunder gewirkt hat, dass er, Jesus, den Gelähmten gesund gemacht hat. Und das zweite Wunder von Lydda ist noch größer als das erste. Alle Bewohner werden gläubig an Jesus, der am Kreuz starb, um uns mit sich selbst zu versöhnen und auferstanden ist. Ja, der Wundertäter hat sogar den Tod besiegt. Und nun lädt er alle Menschen ein, zu glauben, damit sie ewiges Leben bekommen. Das zweite Wunder ist größer als das erste, denn die Menschen aus Lydda wurden gläubig an Jesus. Sie sind vom Tod zum Leben hindurchgedrungen, aus der Finsternis ins Leben gekommen, ins Licht gekommen, aus der Todeszone in die Lebenszone gekommen. Welch eine gewaltige Erweckung in Lydda. So gewaltig, dass alle Menschen der Nachbarstadt Saron, die nichts von dem Wunder erst mitbekommen haben, da war ja keiner dabei, aber es sprach sich rum und alle anderen aus dieser Stadt wurden auch gläubig. Was muss das für eine Ergriffenheit sein? Wie haben diese Leute auf Jesus geschaut? Wie haben sie ihn angebetet? Alle bekehrten sich zu Jesus. Wie froh macht mich das? Das zeigt mir, dass die frohe Botschaft von Jesus Menschen rettet. Vielleicht für dich noch eine Sache. Viele denken, oh, weißt du was, ich habe noch niemals einen Menschen zu Jesus geführt. Und ich finde das immer so schön und erbaulich, wenn ich das höre, aber bei mir funktioniert das nicht. Weißt du was, ich kann dir eine Sache sagen, bemühe dich nicht, Menschen zu retten, das kannst du nicht. Das macht ja Jesus. Sag aber, wer Jesus ist. Und das funktioniert. Durch einen Bibelkurs, durch ein Zeugnis, lad ein, sag, wie du an Jesus glaubst. Und weißt du, diese Leute aus der Nachbarstadt kamen alle zum Glauben, weil andere sie zum Kaffee eingeladen haben, gesagt haben, weißt du was, das hat Jesus gemacht. Und dann bekehren sie sich. Durch Zeugnis geben, nicht weil sie andere gläubig machten. Sie gaben nur Zeugnis und sie wurden alle gerettet. Welch eine frohe Botschaft, welch eine gute Sache. Und ich freue mich, dass ich ein Prediger des Evangeliums bin und nicht ein Botschafter eines Landes, was ein sehr schöner Job wäre. Bei mir wohnt 100 Meter weiter einer, ein Botschafter aus Tschechien. Ja, ich habe ihn noch nicht kennengelernt, der ist nie da, aber ein Botschafter. Ja, ich fahre in einer anderen Arbeitskleidung zur Arbeit als er. Aber ich bin froh, dass ich nicht Botschafter bin. Denn das ist für mich fast schon ein Job, fast schon Zeitvertreib im Vergleich zu dem Job, Menschen von Jesus zu sagen. Oder der Regierungssprecher der Bundesregierung, ja, ein wirklich guter Job, ich möchte es nicht herabstellen, der tut mir oft leid, der muss das immer so schön verpacken, was die hinter den Türen erzählen. Ja? Aber ich darf als einfacher Mensch, als Fischer, als Schreiner, als Elektriker, als Akademiker, ja. Ich kann die schönste Botschaft von Jesus weitergeben. Dass Jesus der Heiland ist. Er ist der Christus, der Retter, der vom Himmel kam, um Menschen zu suchen und der von sich sagt, ich bin gekommen, zu retten, was verloren ist. Aber weißt du, was ganz wichtig ist? Du musst an diese Botschaft glauben. Weißt du, wenn du erfahren hast, dass dieser Mann nach 8 Jahren gesund geworden ist, aber Jesus nicht annimmst, bringt es dir gar nichts. Dann ist die Wirklichkeit zwar da, ein Wunder geschehen, aber du bleibst ungerettet. Du musst es glauben, musst es für dich annehmen. Weißt du, viele sagen, ich war ja nicht live dabei. Oder einige sagen, ich glaube nur das, was ich sehe. Ist übrigens der größte Unfug. Ja? Wir machen einen Termin aus am Telefon, er hat auch nichts gesehen und trotzdem glaubt er, dass wir uns treffen. Ich glaube nur, was ich sehe. So ein Unsinn. Und viele sagen, ich habe es ja nicht live gesehen. Glaube ich nicht. Ich glaube nur, was ich sehe. Wenn ich das live gesehen hätte, dann würde ich das auch glauben. Dieses Wunder von Petrus. Wisst ihr, ich habe einen türkischen Freund, der sagte mal, als er so im Glaubenskampf war, soll er sich entscheiden oder nicht, sagte Andreas, dein silberner Bus, wenn du den von dieser Seite der Straße auf die andere Seite stellst, durch ein Wunder, dann würde ich glauben. Sag ich, weißt du, Serdar, dann würdest du sagen, nochmal. Und dann nochmal zurück. Das stimmt nicht. Nochmal. Und dann geht das die ganze Zeit und die Leute fragen sich, ob wir noch alle haben. Und dann rufst du deine Frau und dann geht das wieder los und sagt deine Frau, ne, das kann nicht sein. Nochmal. Dann guckt vielleicht die ganze Straße zu. Ist ein Spektakel. Aber niemand glaubt. Versteht ihr? Und ich sagte dem Serdar, Serdar, wenn du nicht glauben willst, wird dir ein Wunder auch nicht helfen. Du musst glauben wollen. Du musst glauben. Und so wird das Wunder dir helfen, die Größe Gottes zu sehen. Er ist übrigens später gläubig geworden. Und nun wenden wir uns nochmal Lydder und Saron zu, der Nebenstadt. Petrus tat das Wunder nicht öffentlich, sondern er traf den Gelähmten und sagt ihm, Aeneas, Jesus, der Christus, mach dich gesund. Steh auf und mache dir dein Bett selbst. Und sogleich stand er auf. Das Wunder, das Petrus nicht vor vielen sensationssüchtigen Menschen, die nur Wunder sehen wollten und unterhalten werden wollten vielleicht, das hat er so nicht vor vielen gemacht. Kaum einer hat es gesehen. Wahrscheinlich ist Petrus ganz allein in dieses Zimmer, in dieses Kämmerlein gegangen, wo dieser Jason gelegen hat. Aeneas gesehen, gelegen hat, Entschuldigung. Aber was machte alle Menschen in Lydda und Saron gläubig? Warum bekehrten sie sich? Weil sie von Jesus gehört haben und im Evangelium glaubten. Sie glaubten, obwohl sie nicht live beim Wunder dabei waren. Und ich kann euch sagen, ich glaube daran, an dieses Wunder, als wenn ich dabei gewesen wäre. Weil das Zeugnis der Heiligen Schrift mich völlig überzeugt. 2 Städte, alle werden gläubig. Da muss ich nicht dabei gewesen sein und meine super schlauen Augen da reinstecken, um zu prüfen, ob das wahr ist. Ich glaube es, weil es geschrieben steht. Und die Botschaft von Jesus breitete sich aus, von Lydda bis Saron. Und wir lesen die wunderbaren Worte, die das zweite, noch größere Wunder beschreiben, Vers 35. Und alle, die in Lydda und Saron wohnten, sahen ihn und sie bekehrten sich zum Herrn. Und nun wenden wir uns dem weiteren Wunder in Apostelgeschichte 9 zu, die Auferstehung der Tabitha. Und ich lese diesen Abschnitt ab Vers 36 bis 43. In Joppe aber war eine Jüngerin namens Tabitha, was übersetzt Gazelle heißt. Diese war reich an guten Werken und Wohltätigkeit, die sie übte. Und es geschah in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb. Und man wusch sie und legte sie ins Obergemach. Weil aber Lydda nahe bei Joppe liegt und die Jünger gehört hatten, dass Petrus dort war, sandten sie 2 Männer zu ihm und baten ihn, nicht zu zögern und zu ihnen zu kommen. Da stand Petrus auf und ging zu ihnen, mit ihnen. Und als er angekommen war, führten sie ihn in das Obergemach und alle Witwen traten hinzu, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Da ließ Petrus alle hinausgehen, kniete nieder und betete. Dann wandte er sich zu dem Leichnam und sprach, Tabitha, steh auf. Sie aber öffnete ihre Augen. Und als sie Petrus sah, setzte sie sich auf. Und er reichte ihr die Hand und richtete sie auf. Und er rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie ihnen lebend vor. Es wurde aber in ganz Joppe bekannt und viele wurden gläubig an den Herrn. Und es begab sich, dass er viele Tage in Joppe bei einem gewissen Simon, einem Gerber, blieb. Tabitha war reich, haben wir gelesen, in Vers 36. Reich woran? Reich an guten Werken und Wohltätigkeit. Ein guter Reichtum. Viele Menschen sind reich, aber anders reich. Haben vielleicht viel Macht oder viel Geld, eine Yacht oder sonstigen Luxus. Aber sie sind nicht reich wie Tabitha, sondern sie sind arm bei Gott. Das gibt's. Du kannst hier auf dem Planeten reich sein und völlig arm bei Gott. Und Jesus sagt über die Menschen, deren Ziel es ist, reich zu werden und ihr Leben hier auf der Erde zu genießen und zu sich zu sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Lass es dir gut gehen, genieße das Leben. Trink jeden Schluck des Lebens mit vollem Genuss. Aber Jesus sagt zu diesen Leuten, Lukas 12, Vers 20 bis 21, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Und so leben heute viele Menschen, sammeln sich Schätze, frönen ihren Lastern, leben ihre Hobbys, lieben sich selbst und lassen sich's gut gehen, genießen jeden Schluck ihres Lebens in vollen Zügen und glauben nicht, dass es ein Leben danach gibt, bereiten sich nicht vor. Diese Menschen werden am Ende einen großen Verlust erleiden. Wir wissen aus Lukas 16, dass der reiche Mann noch nicht mal einen Tropfen Wasser bekommt. Er hat nichts mehr. Nichts. Sie verlieren alles. Und Jesus sagt über diese Menschen, so geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Diese Menschen sind arm für Gott. Ganz anders ist Tabitha. Sie war reich an guten Werken und Wohltaten. Und sie starb. Ja, gute Menschen sterben auch. Und im Volksmund sagt man ja bekanntlich, schlechten Menschen geht's immer gut, nicht? Hier stirbt eine wegen ihrer guten Werke und Wohltätigkeiten beliebte Frau. Eine gute Christin, die an Jesus gläubig geworden war. Das zeigt das Wort Jüngerin in Vers 36. Tabitha lebte ganz in der Nähe von Lydda, wo Petrus den gelähmten Aeneas geheilt hatte. Aber auch damals funktionierte die Kommunikation ganz gut. In Vers 38 lesen wir, dass die Jünger mitbekommen haben, dass Petrus nicht weit weg ist und schicken zwei Männer los. Und Petrus kam mit den zwei Männern mit. Und bemerkenswert ist Vers 29, und jetzt wünsche ich mir, dass die Männer mal alle zuhören. Ja, einige nicken mir hier weg, sehe ich. Ne? Ich weiß nicht, wie man predigen soll, dass das nicht passiert. Aber Vers 39, da heißt es, und Petrus stand auf und ging mit ihnen. Ich finde das sehr bemerkenswert. Überleg mal, was in Lydda und Saron los war. Alle Einwohner vorher noch in dem Nebenort, wo Petrus weggeholt wird, alle Einwohner haben sich zu Jesus bekehrt. Petrus hat alle Hände voll zu tun. Gemeindegründung, Taufen, Gottesdienste veranstalten, Seelsorge, Gebet. Komm hierhin, bete hier mit, gehst ins dieses Haus, überall zu tun. Der Mann ist voll beschäftigt. Und jetzt treffen ihn diese zwei Männer an, mitten in der Arbeit. Und wir lesen, Petrus stand auf und ging. Wir wissen von Philippus, wo der Heilige Geist dem Kämmerer sagt, geh zu ihm hin. Wisst ihr, was er macht? Er rennt los. Das sind die Männer. Das sind richtige Männer, die für Jesus brennen. Nicht losschlendern, gucken, ob man ankommt. Der Weg ist das Ziel. Er rennt los. Hier sehen wir, Petrus stand auf und ging. Hierüber würde ich am liebsten eine Predigt halten, über die Männer, die aufgestanden sind und sofort gegangen sind. Ihr lieben Brüder, ihr habt ja auch so viel zu tun. Ne? Ich meine das ganz ernst. Familie, Arbeit, Garten, Elternsprechtag, Elternpflegschaft, Hobbys, Auto, Probleme, Papiere, so viel zu tun. Ach, ganz vergessen, Gemeinde, so viel zu tun nicht. Stehen wir auf, wenn Not ist? Oder bleiben wir sitzen? Oder sagen wir sogar per WhatsApp, ich antworte gar nicht. Ich habe eh nicht zu, keine Zeit. Gehen wir los, wenn wir gebraucht werden? Oder bleiben wir sitzen? Oft ist es so, wir gehen nicht. Wir sind beschäftigt, überlastet, wollen zur Ruhe kommen. Modern gesagt, zu uns selbst finden. Der größte Unfug, den es gibt. Leute suchen ihr Leben lang nach sich selbst und finden sich nicht. Sie finden sich nur in noch größeren Problemen wieder. Petrus hörte, dort ist eine Schwester gestorben und er stand auf und ging. Viel zu tun, er stand auf und ging. Welch ein schöner Satz. Oh, welch eine klare Lebensführung eines Mannes, der auch Familie hatte und Sorgen hier und dort, Arbeit ohne Ende, aber er stand auf und ging. Und ich habe einen Wunsch für mich, aber auch unsere Brüder in der Gemeinde, dass wir, wenn wir gerufen werden, zu helfen, so sind wie Petrus. Er stand auf und ging. Lasst uns Männer werden in dieser Form. Das haben alle Männer Gottes gemacht, sind aufgestanden, sind gegangen. Unser Leben ist eh so kurz. Tu ein paar Mal was Gutes, wenn du gerufen wirst. Wenn du ein paar Mal sitzen bleibst, wirst du auch nicht mehr angerufen. Und dann gewöhnst du dich daran, vor deinem Glas zu sitzen und nur zu sitzen. Und als Petrus ankam, führten sie ihn in das Zimmer, in das Tabitha gelegt wurde. Viele weinende Freundinnen kamen und zeigten Petrus die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hat. Kann ich mir richtig vorstellen, ja? Sie hat genäht. Und wisst ihr, was ich hier herauslese? Menschen, die für andere da waren, anderen geholfen haben, hier für andere genäht haben, die für andere Gutes getan haben, reich waren an Wohltaten, dass man um solche Menschen besonders weint, wenn sie von uns gehen. Ich war oft auf Beerdigungen, oft große Beerdigungen und ich habe es oft erlebt, nicht eine Träne wurde geweint, nicht eine. Menschen, die für sich leben, für die weint man wenig. Menschen, die für andere leben, für die weint man viel. Das ist zumindest meine Beobachtung bei Beerdigungen. Tabitha war eine gute Schwester und Freundin gewesen. Wir lesen, alle weinten. Alle, da blieb kein Auge trocken. Echtes Weinen kann man nicht simulieren. Hier bringt ein großer Verlust und eine herzliche Liebe zu einer guten Christin Menschen zum Weinen. Und dann lesen wir Vers 40, da ließ Petrus alle hinausgehen, kniete nieder und betete. Dann wandte er sich zu dem Leichnam und sprach, Tabitha, steh auf. Sie aber öffnete ihre Augen. Und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf und er reichte ihr die Hand und richtete sie auf. Und er rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie ihnen lebend vor. Ein Wunder. Ein Wunder, das Jesus getan hat. Denn Wunder sind ihm kein Problem. Wir sehen, wenn Jesus einen Toten auferwecken kann, dann kann er ja auch die Stelle vorher einen Gelähmten heilen, oder? Das ist der logische Schluss. Wer Infinitesimalrechnung beherrscht, der kann auch das einfach einmal eins, nicht? Jesus kann alles. Wenn du die Bibel liest, kommst du zu dem Schluss, es gibt nichts, was er nicht kann. Er ist allmächtig. Tabitha lebt, sie ist von den Toten auferweckt worden, der Geist kehrt wieder in sie zurück, ein Wunder. Nun, das war was, dass bei Gott nichts unmöglich ist, das haben wir ja bereits gesehen, er kann alles. Der Tod ist für Gott wie eine Biene, die keinen Stachel hat. Wenn Jesus einen Menschen auferweckt, dann kann der Tod nichts machen. Und so wird es einmal bei uns sein. Diese grimmige Biene wird nichts machen können. Die hat noch nicht mal einen Stachel. Tabitha öffnet ihre Augen, erkennt Petrus und setzte sich auf. Petrus ruft die Gläubigen und stellt sie ihnen lebend vor. Was für ein Wunder. Nun, erlebt haben dieses Wunder ja nur die, die im Hause waren. Streng genommen ja nur Petrus, der in dem Zimmer war. Er hat sie alle rausgeschickt. Und trotzdem, das Zeugnis führte dazu, dass viele zum Glauben kamen. Hier waren viele halsstarrig, weil hier heißt es über diesen Ort, nicht alle wurden gläubig. Da gab es Leute, die hatten einen steifen Hals, eine Halskrause. Vielen war klar geworden, Jesus hat Tabitha auferweckt. Er tat das Wunder. Tabitha ist nicht mehr tot, weil Jesus sie auferweckt hat und sie wurden gläubig an den Herrn. Und wiederum auffallend, die Ehre für das Wunder gehört dem Herrn, nicht Petrus. In Vers 42 lesen wir, sie wurden gläubig an den Herrn. Gott benutzte dieses Wunder, damit Menschen von Jesus hören und an ihn glauben werden. Liebe Geschwister, damals verwendete der Herr in seiner Vorsehung viele Wunder, die er durch seine Apostel wirkte, um Menschen zum Glauben zu führen, um sie mit sich selbst auch zu versöhnen, in Gemeinschaft mit ihnen zu kommen, um sie zu retten. Und damals wie heute waren viele nicht direkt dabei, haben nur von den Wundern gehört, so wie wir heute in Overath. Oder haben nur den Aeneas gesehen, wie der auf den Marktplatz rumläuft und den Leuten erzählt, was Jesus an ihm getan hat. Oder Tabitha haben sie gesehen und haben vielleicht bei ihr ein Kleid bestellt, ja, und wissen, dass das wirklich wahr ist. Aber alle Geretteten haben eines gemeinsam. Sie glaubten an Jesus Christus, der Macht hat über Hölle, Tod und Teufel. Sie glaubten, dass er der Schöpfer ist und dass er Wunder tut, die mit Naturgesetzen nicht erklärbar sind. Und alle, die glaubten, wurden gerettet. Was freue ich mich, wenn ich in den Himmel komme? Ich habe so gedacht, wo kommst du her? Ja, ich aus Overath. Ja, ich durfte dort predigen, weißt du. Und dann sagt der andere, weißt du, ich komme aus Lüda. Ja, weißt du, ich habe den Aeneas gesehen. Und das hat mich so überzeugt. Ich bin gläubig geworden an Jesus. Und du triffst im Himmel Leute der Nachbarstadt. Ich bin auch gläubig geworden, habe es auch gehört. Wie wird das sein, diese Leute zu treffen? Ich war damals nicht dabei, bin aber wirklich überzeugt vom Wort Gottes, dass Jesus diese Wunder getan hat. Ganze Ortschaften wurden gläubig. Ich weiß, dass der gelähmte Aeneas wieder laufen konnte, denn die zwei Städte wurden gläubig, weil sie durch das Wunder auf Jesus aufmerksam gemacht wurden. Da war in Lydda und in Saron kein Mensch, der das leugnen konnte. Wie kann mir solch ein gewaltiges Zeugnis nicht reichen? Und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, soll ich an Jesus glauben oder nicht? Wie kann dir so ein Zeugnis nicht reichen? Wie halsstarrig muss man sein? Wie hartherzig? Oder das Wunder mit Tabitha aus Joppe. Heute heißt diese Küstenstadt in Israel Jaffa. Ich glaube dem Wunder, denn viele, die Tabitha kannten, bezeugten es als Augenzeugen. Alle, die in Joppe wohnten, wussten von diesem Wunder und viele glaubten. Wie kann ich dastehen und nicht mit Ehrfurcht und Bewunderung auf Jesus schauen? Wie kann ich da unbeugsam bleiben? Ich kann einige Menschen einfach nicht verstehen. Ich bin froh, dass ich glaube und ich will euch sagen, ich will glauben. Nein, liebe Geschwister und liebe Freunde, ich will glauben. Und jedes Argument zurückweisen, das mir heute Naivität unterstellt, denn ich weiß, mein Herr und Heiland kann das. Er kann alles. Er ist der Herr. Wunder sind ihm kein Problem. Und wenn der mächtige Tod für unseren auferstandenen Herrn und allmächtigen Herrn nur noch die Dimension einer stachellosen Biene hat, dann darf ich annehmen, dass der Herr auch alle anderen Wunder bewirken kann. Er kann alles. Wunder sind ihm kein Problem. Ja, es gibt Menschen, die Wunder leugnen und dabei alle Zeugenaussagen beharrlich ignorieren. Es gibt solche Menschen, Knie durchgedrückt, glaube ich nicht, Halskrause. Ja? So wie damals der Prophet Nehemia es sagt in Nehemia 9, Vers 17, und sie weigerten sich zu hören und gedachten nicht an deine Wunder, die du an ihnen getan hast, sondern wurden halsstarrig. Solche Leute hat es immer gegeben, auch heute. Nein, ich möchte ihn erheben. Ich will Jesus danken für alle Wunder. Auch die wir hier in der Gemeinde erlebt haben. Und jeder, der an Jesus glaubt, ist ein Wunder für sich. Mal drüber nachgedacht? Ein Wunder für sich. Er hat dich gerettet, der du auf ewig verloren warst. Ich will mit David ausrufen, Psalm 86, Vers 10, denn du bist groß und tust Wunder. Du bist Gott, du allein. Und ich möchte mit David Gott loben, Psalm 9, Vers 2, ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. Ich will alle deine Wunder erzählen. Wie hast du heute Gott gelobt? Mit halbem Herzen? 70%? In der Ehe ist es kritisch. Alles unter 97 ist schlimm. Ja? Aber hier sagt David, ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. 100%. Und deine Wunder erzählen. Ich bin so froh, ich durfte euch heute Wunder vom Herrn Jesus erzählen. Welch ein Privileg. Da bin ich froh, dass ich nicht Botschafter von Tschechien bin, nicht? Und dann noch eine Sache, die wir als Gemeinde auch abschauen wollen vom Volk Israel, die einstimmten in das Lied am rettenden Ufer, als sie dieses Wunder der Rettung erlebt haben, wo sie durch das Meer geführt wurden. 2. Mose 15, Vers 11. Wer ist dir gleich unter den Göttern, o Herr? Wer ist dir gleich? Herrlich in Heiligkeit, furchtgebietend in Ruhmestaten, wundervollbringend. Ja, wer ist dir gleich, o Herr? Wunder sind ihm kein Problem. Wer ist ihm gleich? Amen.